Liebe Freunde, kaum hat man das Haus renoviert und neu angestrichen oder die Garage neu gestrichen, da kommt irgendein Sprühmensch in der Nacht vorbei und bringt da irgendwelche Sprühparolen an und man steht dann fassungslos davor. Wenn man wenigstens verstehen würde, was da dran steht, das wäre ja noch ganz gut. Manchmal sind es ja Sprüche, die kann man verstehen, ne? Lieber eine Bulle Bier als eine Polizei oder sowas. Aber manchmal handelt es sich ja nur um irgendwelche Hieroglyphen, die man nicht begreift und naja, die Wand eben erstmal versaut. Diese Methode, mit Sprühpistolen Parolen an die Wände zu schmieren, das ist keine Erfindung aus der Neuzeit. Die ist uralt. Und wenn wir auch nicht wissen, wer die Leute sind, die das heute machen und an die Wände solche Parolen schreiben, wir wissen jedenfalls, wer der Erste war, der sowas gemacht hat. Und zwar war das Gott. Der ist der Erfinder der Sprühparole. Steht im Buch Daniel Kapitel 5. Darum geht es heute. Am Anfang des Kapitels ist Daniel gar nicht mehr da. Daniel war ein Jude, der dort eine große Karriere gemacht hatte, aber am Ende ist er abgesägt, abgeschossen, vor die Tür geflogen, auf dem Ministerposten, bis zu dem er es geschafft hatte und für den er kostspielig ausgebildet worden war. Da saß ein Neuer, weil auf dem Thron von Babel auch ein neuer König war. Und dieser König, der war eine Pfeife. Man sagt zwar, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber das stimmt nicht immer. Also manchmal haben die größten Männer die größten Nieten als Söhne. Und so war es beim Nebukadnezar. Also was der in 43-jähriger Regierungszeit aufgebaut hatte, das zerfällt in kürzester Zeit unter den Händen seiner Nachfolger. Nebukadnezar, der hatte ein Weltreich geschaffen, überhaupt das erste Weltreich der Geschichte, was wir kennen. Und nachdem seine Macht nach außen gesichert hatte, da widmet er sich so dem innenpolitischen Ausbau, zum Beispiel seiner königlichen Residenz Babylon, hat er zur glänzendsten Stadt der damaligen Zeit gemacht. Der hat seinen Göttern einen Tempel gebaut mit 8 Stockwerken. Das war für damalige Zeit natürlich ein gewaltiges Gebäude. Und seiner Gattin hat er einen schönen Garten gebaut. Schmuckes Gärtchen mit Springbrunnen und lauter solchen Raffinessen. Eine gewaltige Terrassenanlage. Die ist bekannt geworden als die hängenden Gärten von Semiramis. Eins der 7 Weltwunder. Der Nebu, der war ein Bauherr, der war ein Feldherr, der war ein Sünder. Am Ende war er größenwahnsinnig, aber er hat zum Schluss das vollbracht, was das Größte vollbracht, was ein Mann überhaupt tun kann. Er hat Buße getan, er hat sich bekehrt. Er hat zugegeben, dass nicht er der Größte ist, sondern Gott. Nebukadnezar, der war in jeder Hinsicht ein Mann von Format, im Sündigen genau wie in allen anderen Hinsichten. Aber sein Sohn, der Belsazar, das war eine Pfeife. Woran erkennt man eine Regierungspfeife? Ganz einfach, die schickt die besten Leute in die Wüste, wenn sie nicht nach seiner Pfeife tanzen. Wenn sie die falsche Weltanschauung haben. Und der Belsazar, der hat auf den Daniel einfach gepfiffen, weil er eben die falsche Weltanschauung hatte. Ja, Daniel stammte aus Israel. Der gehörte einfach zur falschen Partei. Der stieß nicht ins gleiche ideologische Horn. Der gehörte zu den Menschen, die den einen und wahren Gott anbeteten. Und Belsazar und seine Leute, die glaubten an viele Götter. An die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Und diese vielen Götter, die sind natürlich sehr bequem. Man kann sie sehen, aber man kann von ihnen nicht gesehen werden. Die haben ja keine Augen. Also höchstens, wenn sie aus Holz sind, Holzauge. Demgegenüber ist der Gott der Bibel äußerst unbequem. Den kann man nämlich nicht sehen, aber der sieht alle. Ein Bürger, der mit so einer unsichtbaren Gottheit Verbindung aufnimmt und rechnet, der ist politisch natürlich ein Unsicherheitsfaktor und muss aus Sicherheitsgründen aus dem Staatsdienst entlassen werden. Und so fliegt der Daniel vor die Tür, pfeift auf seine Ausbildung, seine Fähigkeiten, seine Verdienste. Der glaubt nicht an die richtigen Götter und folglich muss er dran glauben. Er hat auf einmal keinen Job mehr. Als der Belsazar den Daniel gefeuert hat, da bläst er volles Rohr aus allen Löchern. Es wird aber nur ein Pfeifen auf dem letzten Loch. Denn das Einzige, was dieser Mann zustande bringt, er baut eine Riesenkneipe. Die einzige Tat, die die Geschichte von diesem Mann berichtet, ist ein mächtiger Saufstall, 17 Meter breit, 52 Meter lang, Platz für mehr als 1000 Mann. Also wenn die alle anfangen zu schunkeln, da haben die Wände gewackelt. Also die Maßangabe ist exakt. Man hat nämlich dieses babylonische Bierstübchen von dem Belsazar mal ausgebuddelt und hat festgestellt, genau wie es die Bibel beschreibt, so ist es auch. Und man kann sich sehr gut vorstellen, die Wände, das war alles weiß, vergibt es so. Und da haben viele Menschen eine ganze Menge Alkohol drinnen verputzen können. Dieser Saufpalast ist, wie gesagt, das Einzige, was der Belsazar der Nachwelt hinterlassen hat. Und die Geschichte, die hätte diesen Mann völlig vergessen, wenn ich die Bibel von ihm berichten würde. Und wenn nicht der Heinrich Heine, der übrigens auch ein Jude war, ein Gedicht über ihn gemacht hätte. Also eine der großen deutschen Balladen, die früher jedes Schulkind auswendig lernen musste. Überschrift Belsazar. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's der Lärm des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal Belsazar hielt sein Königsmahl. Erinnert ihr euch? Habt ihr das mal gelernt? Ich habe es mal modernisiert, damit ihr überhaupt versteht, worum es geht. Überschrift. Nobelsaftbar. Die Mitternacht zog bald davon, in stummer Ruhe lag Chemnitz schon. Nur oben im Hotel Kongress, da flackert's, da flitzen die Kellner im Stress. Dort oben in der Yalta-Bar viel Volk mit sehr viel Bargeld war. Na und so weiter. Also, der Belsazar, der baut eine super Tränke für sich und für seine Ochsen. Und das ist die ganze Leistung, die er im Leben vollbracht hat. Und deswegen sage ich, war er eben eine Null, eine Pfeife. Aber wenn eine Null an der Macht ist, also da wird es gefährlich. Zunächst fängt die Sache, aber wie jede Fete, ganz harmlos an. Daniel, Buch, Kapitel 5, Vers 1, König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Gott hat nichts gegen ein herrliches Mahl. Im Gegenteil, Jesus beschreibt ja mal das Reich Gottes als ein Hochzeitsmahl. Aber nur Essen, das macht ja nur auch keinen Spaß. Da war doch noch irgendwas. Richtig, Essen und Trinken, das hält Leib und Seele zusammen. Zum guten Essen gehört auch ein gutes Weinchen. Auch dagegen hat Gott nichts einzuwenden. Im Gegenteil, Jesus sagt uns ja, dass er in seinem Reich mit uns wieder Wein trinken wird. Und auch vorher gönnt er uns in guten Tropfen, da ist er also weder kleinlich noch asketisch. Gott ist nicht grundsätzlich gegen den Alkohol, aber er ist gegen das Saufen von Alkohol. Und das Saufen, das war natürlich die Hauptsache von der Fete von Belsazar. Ich habe es ja schon vorgelesen, der Luther hat es herrlich übersetzt. Mit seinen 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Das Gefährliche am Alkohol, das ist seine enthemmende Wirkung. Kaum hast du ein paar Klare drin, der Wolfgang hat es ja vorhin schon gesagt, da siehst du nämlich gerade nicht mehr klar. Und da machst du Sachen, die du im nüchternen Zustand immer im Leben nicht tun würdest. Und so kommt das, dass bei den meisten Verkehrsunfällen in Verbrechen und Ehebrüchen und Ehescheidung der Alkohol eine große Rolle spielt. Besatzer Superfete, die ist so ein Beispiel dafür, für die verheerende Wirkung des Alkohols. Wie da Schritt um Schritt alle Hemmungen fallen. Es beginnt harmlos und endet hemmungslos. Denn nur saufen, das macht ja auch keinen Spaß. Da war doch nur irgendwas. Na richtig, das ist ja klar, Weiber müssen sein. Also das bringt die 1000 Männer erst so richtig in Schwung. Kein feines Essen ohne flotte Mätressen. Was ein richtiger King ist, der begnügt sich natürlich nicht mit einer Frau, der vergnügt sich gleich mit mehreren. König Belsazar wird hier extra erwähnt, hat Frauen und Nebenfrauen. Und die müssen dann eben antanzen und vortanzen und anmachen und vorsingen. Wein, Weib und Gesang. Und so nimmt die Fete ihren babylonischen Gang. Die Orgie geht los. Und wir können uns ja ungefähr denken, wie die losgegangen ist. Also schließlich ist ja Gruppen 6 keine Erfindung der Neuzeit. Aber diese Art von Sexspielchen, die macht auf die Dauer auch keinen Spaß mehr. Also da war doch noch was. Richtig. Als der Belsazar so besoffen ist, dass er von seinem Thron runterfällt, da fällt ihm ein ganz besonderer Gag ein. Jetzt bietet er seinen Gästen eine Nummer, die sie aus ihrer rülpsenden Langeweile aufrütteln wird. Vers 2. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte. Damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus trinken könnte. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes von Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König und seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen, die tranken daraus. Und als sie so tranken und lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Sind also sozusagen ziemlich materialistische Götter. Also eine materialistische Religion. Und dieses Lob der goldenen und silbernen und eisernen und hölzernen und steinernen Götter, das macht ja klar, es geht hier um mehr als um eine pikante Überraschung für diese abgeschlaffte Sauftruppe. Es geht um mehr als um einen Nervenkitzel für diese verwöhnten oberen 1000. Hier geht es um eine Verhöhnung Gottes. Wie das auch Heinrich Heine meisterhaft in seinem Gedicht zum Ausdruck gebracht hat. Da heißt es, der König, der ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher gefüllt bis zum Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir künd ich auf ewig hohn. Ich bin der König von Babylon. Und das ist die Zentralaussage. Ich bin der König. Ich bin der King. Ich mache, was ich will. Ich bestimme, wie es zu laufen hat. Ich pfeife auf Gott. Mir sind alle religiös gesinnten Menschen egal. Mir genügt, wenn ich mein Leben dazu benutzen kann, dass ich meinen Spaß habe. Und auch diese Gefäße, die ich hier zum Trinken euch angeboten habe, die sind eben dazu da, dass wir unseren Spaß haben. Es wird wohl heutzutage kaum vorkommen, also außer bei Satans Messen, dass einer aus dem kostbaren Gefäß, aus dem wir das heilige Abendmahl nehmen, dann trinkt und das zu einem Besäufnis missbraucht. Aber es wird heutzutage ein ganz anderes Gefäß, dass Gott heilig ist, von manchen missbraucht, um ihren Spaß damit zu haben. Und mit diesem Gefäß, da meine ich den menschlichen Körper, unseren Leib, den Gott geschaffen hat und uns gegeben hat. Wisst ihr denn nicht, so steht in der Bibel, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ein Tempel, nicht Tümpel. Wenn es dir beim Geschlechtsverkehr nur darum geht, dass deinen Spaß zu haben, na, da missbrauchst du deinen Körper und deinen Partner. Also ganz abgesehen davon, dass die Bibel den außerehelichen und den gleichgeschlechtlichen Verkehr sowieso ablehnt. Wenn die Menschen sich nach dem Gebot Gottes richten würden, hätte AIDS keine Chance. AIDS wird übertragen, vor allem durch Geschlechtsverkehr. Speziell unter Homosexuellen. Und die beste Chance, kein AIDS zu bekommen, die hast du dann, wenn du nicht homosexuell lebst. Und nicht den Geschlechtspartner darum wechselst. Es gibt von der UNO, habe ich schon von der Weltgesundheitsbehörde so ein Prospekt jetzt mal gesehen. Und da steht drin, zum Thema AIDS, der sicherste Weg, eine HIV-Infektion zu vermeiden, besteht darin, keinen Geschlechtsverkehr zu haben oder dass zwei nicht infizierte Partner einander treu sind. Ist denn das zu fassen? Das gute alte Wort, altmodische Wort, Treue. Das wird hier zum Schlüssel von der Weltgesundheitsbehörde erklärt, um die AIDS-Problematik zu klären. Wer treu ist, kann keinen AIDS kriegen. Fertig. Es wird Zeit, dass du nicht dauernd in der Bravo was rumliest. Du musst die Bibel lesen. Da ist auch die Frage von AIDS geklärt. Denn die Bibel, die verbietet außerehelichen Verkehr und auch den Verkehr unter den gleichen Geschlechtern. Und sie gebietet Treue. Aber wer heute sagt, schlaf nur mit einem einzigen Menschen, deinem Ehepartner, der gilt ja als hoffnungslos verstaubt. Wer sagt, halte dein Leben lang die Treue, der gilt ja als spießig. Wer sagt, lebe nach den Geboten Gottes, der gilt ja als Spaßverderber. Der Belsatzer hatte überhaupt kein Recht, mit den Tempelgefäßen zu machen, was er wollte. Und du hast absolut kein Recht, mit deinem Körper zu machen, was du willst. Und nur das zu machen, was dir Spaß macht. Und wenn du es doch machst, dann ist es eine Verhöhnung Gottes. Und übrigens auch das Kind, was in deinem Bauch aufwächst, über das hast du auch kein Bestimmungsrecht, dass du weiterleben kannst, wie es dir Spaß macht, auf Kosten des Kindes, das du beseitigen lässt in der Abtreibung. Das ist ja kein Zufall, dass auf Belsazars Fete diese Verhöhnung Gottes mit dem Loblied der goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter endet. Ich sage ja nicht, dass du dir Götter aus Holz machst, also außer wenn du auf Holz klopfst, wie manche Leute. Aber ich sage dir, wenn du dir deine eigenen Lebensregeln machst und auf Gottes Gebote pfeifst, dann ist das genau dasselbe, dann bist du auf dem Holzweg. Und wenn du denkst, du bist mit deinen selbst erfundenen Regeln schlauer als Gott mit seinen Geboten, dann irrst du dich tödlich. Na klar darfst du ohne Gott leben. Du darfst die Gebote übertreten, du darfst lügen, du darfst Ehe brechen, du darfst abtreiben. Du darfst aber nicht vergessen, dass die Bibel sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Und dieser Satz, der ist sozusagen die Überschrift über dieses Kapitel 5 aus dem Propheten Daniel. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Gott straft nicht jede Sünde sofort auf der Stelle. Und er reagiert nicht immer auf irgendeinen Straßenköter, der ihn ankläfft. Aber manchmal, da reagiert er sofort. Und so ist es hier. Als aus den heiligen Gefäßen, die im Tempel geklaut worden sind, gesoffen wird und dazu noch diese eiernen und eisernen Götter und so weiter gelobt werden, da greift Gott ein. Jetzt greift Gott zur Sprühpistole. Also jetzt lässt Gott eine Nummer steigen, die nicht im Programm vorgesehen war. Der Saal ist in Stimmung. Die Herren haben ihre Jacketts ausgezogen. Die Damen schon die obersten Knöpfe ihrer Blusen geöffnet. Die Weiber kreischen, die Männer grapschen. Die grölen und huren und saufen. Und plötzlich, da verstummt eine Stimme nach der anderen. In dem riesigen Raum. Und plötzlich fahren die zerzausten Köpfe in die Höhe. Plötzlich reißen sie ihre verquollenen Ohren auf. Plötzlich halten sie alle Luft an. Denn im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand. Und die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand an dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb, und da entfärbte sich der König. Und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Gebannt verfolgen die alle, wie auf einmal an der weiß getünchten Wand eine Schrift erscheint. Wie Buchstabe und Buchstabe gemalt wird. Und die Sprühpistole, die Sprühparole, die lautet: Mene, Mene, Tegel, Ufersinn. Kein Mensch versteht den Sinn. Keiner weiß, was das bedeuten soll. Der König, der ruft laut, der schreit jetzt nach dem Danielen oder nach Deutern, die das jetzt ihm zeigen könnten, was es heißt. Das Erstaunliche an der ganzen Geschichte ist nicht, dass der Gott mit seinem Finger da eine Schrift schreibt. Das Erstaunliche ist, dass gar nichts anderes passiert. Dass nicht noch was ganz anderes gemacht wird von Gott. Das Erstaunliche ist, dass Gott mit dem Finger ein paar Buchstaben malt, statt mit der Faust reinzuschlagen und den ganzen Laden mal zusammenzusnieten. Bei seinem eigenen Volk, bei den Juden, da hat er den Frevel mit heiligen Gefäßen mit sofortigem Tode bestraft. Und jetzt? Gott rammt dem Belsazar nicht den Becher in den Rachen. Der stößt ihn nicht vom Schemel. Der lässt ihn nicht im Sufer stecken. Der öffnet nicht die Erde, um diesen ganzen Saustall in der Spalte verschwinden zu lassen. Nein, er malt an die Wand ein paar Hieroglyphen, die keiner versteht. Die keiner entziffern kann. Mene, Mene, Tegel, Ufersinn. Wir wünschen uns ja manchmal, dass Gott anders handeln würde, als wie er nun handelt. Also manchmal denken wir doch, haut doch endlich mal dazwischen. Wenn sie so grölen und so tun, als ob es Gott nicht gäbe. Wenn sie auf dich pfeifen, zeig doch mal, dass du mächtig bist und Kraft hast und dass du doch alles ändern kannst. Bestraf doch mal. Aber Gott sei Dank ist Gott nicht so, wie wir ihn uns wünschen. Gott sei Dank bestraft Gott die Menschen nicht auf der Stelle. Wenn jeder, der gesündigt hat, sofort vom Schlag getroffen würde, ich fürchte, da wäre im nächsten Moment das hier wie eine große Leichenhalle. Wir alle leben doch von der Gnade Gottes, dass er uns eben nicht sofort bestraft, sondern fort und fort zu uns redet, mit uns redet, durch sein Wort. Und diese Gnade, die wird jetzt auch dem Belsazar angeboten, durch die Schrift an der Wand. Es werden die Hofgelehrten gerufen, die Weissager, aber die können die Schrift auch nicht deuten. Und darüber steht hier, erschrak der König noch mehr. Und seinen Mächtigen wurde Angst und Bange. Na, guck mal an. Die sind nicht nur voll Alkohol, sondern die haben sogar noch die Hosen voll. Aber obwohl sie alle Schiss haben, da haben sie nur einen kurzen Schreck. Ich habe schon manchen gesehen, der hat irgendeinen Schicksalsschlag erlebt. Der hat eins mal von Gott vor ein Buch gekriegt. Irgendein Signal, eine Krankheit oder ein Todesfall oder sowas. Und da wird dann vor Schreck fromm gemacht. Zwei, dreimal wird in die Kirche gegangen. Aber zu einer richtigen Bekehrung kommt es eben nicht. Das ist mir auch aufgefallen nach dem 11. September damals. Wir alle, wir haben ja zusammen mit Millionen von Menschen rund um den Globus vor unseren Bildschirmen gesessen und haben die Flammenzeichen gesehen, wie die beiden Türme brannten. Und die Menschen waren ja alle, einschließlich von uns, entsetzt. Und in ihrer Angst und Hilflosigkeit und Trostbedürftigkeit, da sind die Menschen damals zu Tausenden in die Kirchen gerannt, weil sie sich gesagt haben, nur dort können wir, wenn überhaupt, in Trost finden. Das war ein großer Moment der Betroffenheit in der ganzen Welt. Der Besinnung, der Einkehr. Aber zu einer Umkehr der Menschen hat es nicht gereicht. Dazu ist es nicht gekommen. Im Gegenteil, es ging alles weiter wie bisher. Vielleicht nur noch ein bisschen verrückter. Die Spaßgesellschaft treibt ihre grotesken Blüten immer mehr. Der Tanz ums goldene Kalb wird immer wilder. Aber von einer Umkehr zu Gott, da ist nichts zu merken. Dabei ist die Umkehr zu Gott, also die Bekehrung, dass die Menschen endlich anfangen, nach Gottes Geboten zu leben und die falschen Götter zu verlassen. Das ist doch das Allerwichtigste, was seit dem 11. September in der Menschheit hätte passieren müssen. Aber offensichtlich läuft es in unserer Spaßgesellschaft wieder mal genauso wie bei der großen Fete von Belsazar. Bei dem reicht es bloß zum oberflächlichen Schreck, erst einmal. Aber es geht bei ihm nicht bis in die Tiefe. Gott setzt dem Belsazar ja die Sprühpistole nicht auf die Brust, um den ein bisschen zu erschrecken, sondern um ihn zu bekehren, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Aber bei Belsazar, da reicht es bloß zum kurzen Schreck. Der will sich nicht ändern. Der will seine Weiber behalten. Der will seine Sauferei nicht aufgeben. Der Mann begreift gar nicht, dass Gott ihm hier seine letzte Chance bietet. Dass er eigentlich auf die Knie müsste und rückhaltlos seine Schuld bekennen müsste. Sondern der spielt immer noch großmäulig den King. Und so verpasst er den Moment der Gnade. Und so gibt es immer einen Moment, wobei Gott mal die Türe zuknallt. Aber bevor sie endgültig zugeht, da geht sie nochmal auf. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich überall im Palast die Nachricht, im Wodka-Schuppen, da brennt es, da stinkt es, da haben sie Parolen an der Wand geschmiert und die Täter sind unbekannt. Und das dringt bis zur Mutter des Königs, diese Reden. Und da geht die Tür auf. Und da kommt die Mutter vom König Belsazar mal rein. Die glaubt zwar nicht an Gott, aber von den Sauereien ihres Sohnes wollte sie auch nicht wissen. Die war also bei der Fete gar nicht mit dabei. Die ist also nicht besoffen wie der Rest der Firma, sondern bei klarem Verstande. Und da sagt sie zu dem Belsazar, das steht im Vers 11, lass dich von deinen Gedanken doch nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu seines Vaters Zeiten, da fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit wie der Götterweisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, der setzte ihn über die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil er ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist der Daniel, dem der König einen anderen Namen gegeben hatte. So ruf doch nur den Daniel, der wird dir sagen, was das bedeuten soll. Und so kommt der Daniel wieder ins Spiel. Der Daniel erscheint und jetzt wird es richtig klasse. Der Daniel ist wie ein Licht, was in der Finsternis dieses Königshofes leuchtet. Also solche Menschen, die müsste es mehr geben. Aber damals wie heute gibt es vielleicht oder tausendmal so einen Menschen wie den Daniel. Also gleich das Erste, was der sagt, das ist die wahre Wonne. Der König begrüßt den nämlich und bietet ihm an, Purpurkleid und was er ihm alles geben will, wenn er ihm deuten kann, der drittmächtigste Mann im ganzen Volk soll er werden und so weiter. Also ich meine, schöne Kleidung und Gold und einen guten Posten, was will man eigentlich mehr? Aber der Daniel, der will nicht, weil er schon mehr hat. Der hat Gott. Und deshalb ist er unbestechlich. Und sein erster Satz, den er sagt, der lautet, behalte deine Gaben und gib die irgendeinem anderen. Und das Zweite, was er sagt, das ist mindestens genauso klasse. Er sagt dem König ungeschminkt die Wahrheit ins Gesicht. Das hätte er ja gar nicht machen können, wenn er sich hätte vorher bestechen lassen mit großartigen Gaben. Wer sich verkauft, muss den Mund halten. Oder den anderen nach dem Munde reden. Aber weil er sich nicht bestechen ließ, da muss er sich jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen. Und er erinnert den Belsazar jetzt erstmal daran, an seinen Vater Nebukadnezar, dass der stolz und hochmütig war und dann wahnsinnig wurde, vom Thron gestürzt wurde und dann sich bekehrte und Gott die Ehre gab. Aber du, Belsazar, sein Sohn, du hast dein Herz nicht gedemütigt, sondern obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Und dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der dir dein Leben und alle deine Wege in seiner Hand hat, den hast du nicht verehrt. Und darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und sie bedeutet, Mene, das ist, Gott hat dein Königreich gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Gott zeigt hier also, der pfeift mal die rote Karte. Das Spiel wird abgeblasen. Es ist aus. Und hoffentlich geht dir das nicht so am Tag des jüngsten Gerichts. Wenn Gott dich fragt, warum du dich nicht bekehrt hast und warum du aus der biblischen Geschichte nichts gelernt hast, obwohl du doch das alles wusstest, du hast es ja heute auch wieder gehört. Der Belsazar war einfach nicht bereit, aus der Geschichte zu lernen. Und ihm wird vorgeworfen, du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Er hatte ja das Vorbild seines Vaters. Er zerbrach an seinen Orgien, in seiner Schamlosigkeit und seiner Gottlosigkeit. Und genau das zusammen mit der Bestechlichkeit, das sind die Zeichen des bevorstehenden Untergangs einer Kultur. Wenn die Bestechung und die Sauferei und die Schamlosigkeit und die Gottlosigkeit das Normale sind, von da an geht es bergab. Wenn die Beate Uhse zur Nationalheiligen erklärt wird, dann wird es finster in Deutschland. Und so zerbrach Belsazars Reich und so zerbrach das Römische Reich und das Hitlerreich und was dann alles noch dahinter her noch kam. Der Daniel, der kündigt das Ende von Belsazars Reich an, indem er einfach die Zeichen des Verfalls nennt. Und diese göttlichen Drohungen, die treffen den König mit der Wucht von Hammerschlägen. Und mit der Präzension von Glockenschlägen, da treffen die auf der Stelle ein. Erstens, so heißt es hier, aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Und zweitens, nächster Vers, und Darius aus Medien übernahm das Reich. Überschrift, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das ist eine harte Botschaft. Was machen wir nun damit? Also schließlich treiben wir es ja nicht alles so wie der Belsazar. Aber auch wenn wir nicht solche Sachen drehen wie der und nicht solche Gotteslästerer sind, also Sünder sind wir alle. Schuldig vor Gott sind wir alle. Und vor Gott bestehen kann keiner. Und damit wir trotz unserer Sünde und Schuld vor Gott kommen können, da hat sich Gott was ganz Besonderes ausgedacht. Da hat er eben seinen Sohn Jesus geschickt. Und bevor Jesus geboren wurde, hat er extra nochmal festgestellt, dieser Mann, der kommt in das Volk Israel, um sein Volk von seiner Sünde zu erlösen. Ja, und dann ist Jesus gekommen. Er hat die Menschen gerufen, auch zur Umkehr. Und manche sind ihm gefolgt und manche eben nicht. Und er ist dann am Kreuz gestorben, für die Menschen, hat das Opfer gebracht. Und ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da steht ein Wort von Jesus, was ich euch mal vorlesen möchte. Da sagt er, wen ich liebe, den erziehe ich mit Strenge. Macht also ernst und bekehrt euch. Hört gut zu. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm essen und er mit mir. Jesus steht vor der Tür deines Lebens und klopft an. Und du hast ihn ja heute klopfen gehört, in deinem Gewissen und in deinem Herzen. Und ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass Jesus eine sehr vornehme Art an sich hat. Also, der drückt nicht einfach die Klinke runter und rammelt durch die Haustüre einfach in dein Leben rein. Jesus kommt dir so nahe wie irgendwie möglich. Aber er bleibt vor deinem Leben stehen. Und die Klinke zu deinem Leben, die hast nur du. Und du entscheidest, wer reinkommt. Du allein. Und das respektiert Jesus. Du bist der Herr über dein Leben. Das kannst du alles selber bestimmen. Der überfährt dich nicht. Der klopft nur an. Immer mal wieder. Und da steht er nun da und wartet, dass du ihn einlässt. Und der steht ja auch nicht vor dir so mit dem Grinsen eines Zahnpasta-Verkäufers, als ob wenn du seine Produkte nimmst und die ganze Welt in Ordnung wäre. Nein, der steht vor der Tür deines Lebens mit dem schwarz verzerrten Gesicht des Gekreuzigten und sagt, hier, das sind meine Hände, die haben mich durchbohren lassen für dich. Willst du nicht mir die Hand geben? Und ich möchte mal sagen, du kannst Jesus ja nicht auf die Dauer so wie einen dummen Jungen vor der Türe stehen lassen. Du musst dich ja irgendwie mal äußern. Ja oder nein, komm rein oder hör, aber sag mal was, mach was. Jesus sagt, wer die Tür öffnet und mich einlädt, bei dem bleibe ich. Er hat da ein Bild, mit dem esse ich zusammen. Und du stehst jetzt vor der Frage, was du nun machen willst. Und wenn du zu denen gehörst, die sagen, ja gut, das will ich, dass Jesus in mein Leben jetzt kommt und der ganze Dreck rauskommt, weggeschmissen wird, sauber gemacht wird und er bei mir die Herrschaft übernimmt. So, da will ich dir sagen, wie du das nur praktisch machen kannst. Wie kann man denn Jesus die Tür öffnen? Du kannst so auf dem Platz, wo du jetzt sitzt, in aller Stille mit Jesus reden. Braucht keiner, der neben dir sitzt, überhaupt zu merken, dass du mit Jesus redest. Geht auch. Du kannst auf dem Heimweg, wo dich keiner sieht, mit Jesus reden. Oder in deinem Zimmer, wenn du heute zu Hause angekommen bist, da kniest du mal nieder vor deinem Bett und breitest mal dein Leben vor Jesus aus. Sagst, guck mal, was ich hier zusammengelebt habe mit 25 Jahren. Das passt mir nicht mehr. Das ekelt mich. Ich will das nicht mehr. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Irgend so ungefähr kannst du alles selber machen. Du kannst aber auch, wenn du das möchtest, jetzt hier nach vorne kommen. Das ist ein Angebot, was wir da machen. Also, wir haben ja hier das Kreuz hingehängt. Das bedeutet ja, dass Jesus hier ist, dass wir das glauben. Jesus ist jetzt hier. Und das wird der Wolfgang gleich jetzt ein Lied singen. Und da werden übrigens die Kameras dann, wenn das Lied ertönt, ausgeschaltet. Und dann kannst du während des Liedes hier vorkommen und in der Zeichensprache sozusagen ausdrücken, du verlässt dein altes Leben, gehst hierher und orientierst dich ab jetzt nur noch an dem Kreuz. Das wird die Herrschaft, der Herrscher, Beherrscher deines Lebens und dein bester Freund. Und wenn du hier vorkommst, da stehst du nicht alleine hier vorn. Da kommen dann Christen, die stellen sich neben dich, Mitarbeiter, und wollen dir weiterhelfen auf dem Weg, damit es eben ein Weg wird und nicht bloß ein Schritt bleibt. Und ich bleibe hier vorne stehen, nur deswegen, weil ich dir helfen will. Denn jetzt kommt die Hauptsache, wenn du hier vorne stehst, da wollen wir mit Jesus reden, Jesus anbeten. Das ist das eigentliche Ziel. Dann sprichst du Jesus an. Und damit du das dir nicht alleine ausdenken musst, was du da sagen willst, da bleibe ich hier, um dir zu helfen. Ich spreche dir ein paar kurze Sätze vor in dem Gebet und die sprichst du nach. Und damit redest du den an, der an dein Gewissen angeklopft hat. Und damit lädst du ihn ein. Und dadurch kommst du mit ihm in Kontakt. Dann bist du bekehrt.